Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Jo, heute habe ich jemanden zu Gast. Ich glaube, viele von euch kennen ihn, mindestens das Unternehmen, was er vertritt, als Managing Director und Geschäftsführer bei der Haufe Akademie. Jetzt klingelt es wahrscheinlich bei vielen. Zu Gast ist heute Christian Friedrich. Christian, ich freue mich, dass du am Start bist. Hi.
Hi Geo, freut mich sehr, da sein zu dürfen und hallo an alle.
Ja, höchste Zeit, dass du auch mal hier in dem Podcast auftauchst. Bevor wir inhaltlich einsteigen, ich glaube, wir haben heute ein wirklich spannendes Thema, dazu aber gleich mehr. Erzähl doch mal, wie dein Weg eigentlich zur Haufe Akademie gelaufen ist und wie du in diesem Themenfeld gelandet bist. Du bist ja nun auch schon ein paar Jährchen da, aber warum begeistert dich das? Wie bist du da gelandet?
Tatsächlich bin ich jetzt seit knapp 8 Jahren hier. Ich fange immer gerne an mit geboren in Bayern, aufgewachsen in Hessen, teilsozialisiert im Ruhrpott und jetzt im Badischen. Also der Weg hat mich von eigentlich Rhein-Main-Gebiet mit Studium etc. in die Agenturwelt geführt, war da freiberuflich unterwegs, bin nach Oberhausen gewechselt irgendwann mal, das war der Part mit Ruhrpott, habe da relativ schnell mit dem großen Account eine CEO-Position übernommen, dann eine CEO-Position übernommen. War also viel im Digitalen unterwegs mein ganzes Leben lang. Nach einer Position in der Selbstständigkeit kam dann mal irgendwann der Anruf aus Freiburg mit der Frage, schau mal, wir haben hier was ganz Spannendes, wäre das was für dich? Und das war so die Kurzform des Weges mit dem Einstieg nach Freiburg aus der Agenturwelt raus. Jetzt seit 8 Jahren hier, scheint irgendwie richtig gewesen zu sein.
Ja, sehr cool. Und was begeistert dich heute an deinem Job? Warum stehst du hoffentlich meistens morgens mit einem Lächeln auf?
Tatsächlich kann ich das ganz gut. Es ist ein unglaublich abwechslungsreichender, spannender, bereichernder, flexibler, eigenverantwortlicher, dynamisch zu gestaltender Bereich, in dem ich da unterwegs bin. Digital an sich sowieso ein Steckenpferd, schon seit immer gewesen. Mit den Aufgaben hier bei der Haufe Akademie ist so diese Reichweitendimension mit dazugekommen, echt Dinge auch tun zu können, die Sachen dann bewegen, die Dinge verändern, die in einem Markt gehen, den ich persönlich super spannend finde im Weiterbildungsbereich, Qualifizierung. Ich glaube, das Morgen zieht uns alle und da gehört Weiterbildung und Entwicklung als Teil einfach mit dazu.
Ja, definitiv. Also ich würde ja fast sagen, morgen noch mehr als heute und heute ist es auch schon ein Riesenthema. Ne? Wenn man sich die Haufe Akademie anschaut, dann kann man ja grob sagen, das unterteilt sich bei euch einerseits in Weiterbildungsthemen für Individuen, ja, und Weiterbildung, Lösungsansätze für Unternehmen. Ne? Und du verantwortest beides. Gibt es einen Bereich, wo dein Herz mehr für schlägt oder sagst du, hey, es ist beides geil?
Ja, tatsächlich ist es beides geil. Also mein Herz schlägt im Digitalen. Ich bin ja nicht alleine hier, aber werden die Verantwortlichkeiten aufgebaut in der Form, wo bei mir die Reichweite sowohl ins eine als auch ins andere geht. Dann haben wir noch dezidiert Verantwortlichkeiten jeweils für Corporate beziehungsweise für die Einzelbucher. Im Digitalen sind die Grenzen dann ein bisschen fließend und insofern schlägt da auch das Herz, weil jede Organisation ohne Mensch ist eine ziemlich leere Hülle und jedes Individuum ohne eine Ausrichtung nach vorne ist auch ein bisschen lost. Insofern fühle ich mich dazwischen eigentlich ganz wohl.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte vor einiger Zeit das Vergnügen, mit deinem Kollegen Basti Koch zu sprechen, Sparks. Ja. Was mich da begeistert hat, neben Basti selber, der wirklich sehr sympathisch rüberkam, war der unternehmerische Ansatz. Ja. Dafür, also ich weiß, wovon ich spreche, weil ich bei Bertelsmann Ähnliches machen darf, also meine Idee umsetzen. Und es gibt nicht so viele Organisationen, die einem sowas ermöglichen. Da scheint ihr offensichtlich auch sehr speziell unterwegs zu sein. Ist das ein Sonderfall oder ist das bei euch so ein bisschen Programm?
Tatsächlich würde ich sagen, es ist sogar nicht nur Programm, es ist Teil der Kultur. Wenn du so ein bisschen in die Historie zurückgehst, vor echt langer Zeit als Verlag gestartet, so die letzten Jahrzehnte über eigentlich immer an der eigenen Transformation gearbeitet. Also dieses Verändern, dieses Neue, dieses Aufbauen von die Fühler ausstrecken, nach links und nach rechts schauen, das ist Teil unserer Kultur und vom Selbstverständnis. Und da ist Basti so eins der Beispiele, die damit in der Kultur drinstecken.
Ja, das finde ich toll. Also wirklich, es ist jetzt kein Honig um den Bart schmieren, sondern ich glaube fast, dass das für zukunftsfähige Organisationen wichtig ist, sowas zu ermöglichen, also Unternehmertum im eigenen Unternehmen. Ja. Vielleicht bringt uns das auch schon so ein bisschen an unser Hauptthema ran. Wir wollen sprechen über ein Future Readiness Gap. Vielleicht einmal, damit jede Frau und jeder Mann versteht, was wir damit meinen oder was ihr damit meint. Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären.
Vielleicht in der Nutshell, also wir könnten da auch tagelang drüber sprechen.
Wir versuchen das jetzt in 20 Minuten.
Ich gucke, was ich kriege. Zusammengefasst, wenn wir das nehmen, was gerade uns alle beeinflussen, also wie schnell verändert sich die Welt, was passiert an nicht nur Disruption, an technischer Veränderung, kultureller Veränderung etc., dann haben wir eine Veränderungsdynamik, der wir als Gesamtorganisation, jeder Einzelne von uns gegenübersteht. Und das Thema Future Readiness Gap beschreibt den Versatz zwischen, wie schnell bin ich als Organisation in meiner eigenen Anpassungsfähigkeit an das, was passiert und Einfluss auf mich als Organisation nimmt. Und wenn ich da nicht schnell genug bin oder nicht synchron laufe oder hinterherlauf, der Versatz zu dem, was im Markt passiert und das, was mich oder was mir eigentlich abgefordert wird als Organisation, das ist genau das, was wir als Future Readiness Gap beschreiben.
Ich finde das mega. Ich finde das mega spannend. Ich will es mal ganz kurz paraphrasieren, vielleicht auch für die ZuhörerInnen. Viele von denen sind im Bereich Recruiting unterwegs, die bei mir zuhören. Und wenn man sich einfach mal seit 2000 Recruiting anschaut, ne, dann hatten wir 2000 eigentlich Printstellenanzeigen und natürlich keinerlei digitale Prozesse. Dann kam 2000 rum, also davor, 2000 rum kamen die ersten Karriere-Websites. Es gab auch schon 1996 welche, aber so, die kamen dazu, auf einmal wurde das digitaler. Dann kamen 2003, 2004 OpenBC, Karrierenetzwerke, LinkedIn und all das, 2006 Social Media, kurz darauf das ganze Thema, wir transferieren die ganzen Themen auf ein mobiles Endgerät. Ich mache das im absoluten Zeitraffer, KI. So, das heißt aber, im Recruiting hat sich super viel verändert. Also der Markt hat sich total verändert und die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Und jetzt ist natürlich die Frage, Stichwort Future Readiness Gap, wie sehr hältst du als Recruiter in dieser Entwicklungsgeschwindigkeit stand, respektive dein Unternehmen? Das ist, glaube ich, einmal kurz erklärt, um was es jetzt hier geht. Ne? Also nicht bezogen auf Recruiting, sondern insgesamt auf technologischen Wandel.
Sehr gut runtergebrochen, ja.
Super. Danke. Ihr habt auf eurer Webseite eine mega Grafik. Ich werde die Webseite, diesen Future Readiness Gap, die Seite dazu, die werde ich mal in den Shownotes verlinken. Es lohnt sich, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Da sprechen wir jetzt auch drüber. Und wer jetzt hier zuhört und sagt, möchte ich gerne mal irgendwie nachgucken, ich glaube, da ist die Webseite ein wirklich guter Ort dafür. Ja, im Vorgespräch hast du schon gesagt, Januar ist Studienmonat, hast auch direkt eine Studie referenziert, aber es gibt mehrere Studien, die das gerade auch wieder klar machen und wer mit offenen Augen durch die ich sag mal HR-Technologiewelt läuft, der kriegt ja sowieso mit, dass massiv Veränderungspotenzial an allen Ecken und Enden ist. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen mir, oh, ich kann KI nicht mehr hören. Ich sage dann immer, dass die Einstellung sollte sich besser wieder abgewöhnen. Das ist nichts, was weggeht, sondern das bleibt und wird wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber vielleicht führ du uns doch nochmal ran, sozusagen, warum das Thema Future Readiness Gap so wichtig ist, um einmal nochmal sozusagen die Urgency des Themas klarzumachen und dann sprechen wir gleich mal darüber, wie man sich dem eigentlich nähern kann.
Also wir können auch andere Analogien verwenden. Also Zukunftsfähigkeit ist so ein Begriff, der vielleicht ein bisschen leichtgängiger ist als das Thema Future Readiness Gap als Begriff. Wir streben ja alle danach, sowohl als Organisation, beim Individuum ist es dann vielleicht die Beschäftigungsfähigkeit, wie auch immer wir es da übersetzen wollen, morgen noch relevant wichtig im Markt als Organisation zu sein, Werte zu bieten, die unsere Kunden uns in unseren Geschäftsmodellen dann auch dementsprechend abkaufen. Und mit dem, was du auch gesagt hast, beispielsweise KI oder sämtlichen anderen technologischen Innovationen, die gerade passieren, nehmen ganz viele Sachen heute Einfluss auf uns als Unternehmen, als Organisation. Und wenn wir zukunftsfähig sein wollen, müssen wir einfach gucken, dass der Versatz von uns, was wir können, was wir tun, wie wir aufgestellt sind, nicht zu groß wird. Je größer der Gap, desto größer das Unternehmensrisiko, morgen noch relevant im Markt zu sein. Wir haben es in der Vergangenheit bei vielen großen Namen gesehen, die es zeitlich nicht hingekriegt haben. Nur in der Geschwindigkeit, in der es heute passiert, und selbst die letzten 10 Jahre haben das signifikant an Geschwindigkeit gewonnen, Das wird perspektivisch nicht langsamer werden. Wir müssen agieren. Wir dürfen nicht nur reagieren. Ist da leider auch so, wie es bei vielen anderen Sachen so ist. Wer zuerst losläuft, kommt meistens auch zuerst an. Und da gibt es ein bisschen was zu tun. Die Hürden, die damit einhergehen, die können schmerzhaft sein. Ja.
Wenn man das jetzt zunächst noch mal ganz kurz aufs Individuum bezieht, ne? Dann betrifft das wirklich jeden einzelnen Menschen. Das ist jetzt gerade keine Übertreibung im Arbeitsmarkt. Ja. Jeden. Ist kein Mensch nicht betroffen. Ne?
Es sind, wenn überhaupt, die Ausnahmen, wenn jemand nicht betroffen ist. Im Gro kannst du sagen, jeder ist irgendwo tangiert. Und da ist die Jobrolle egal, da ist die Branche egal, da ist der Karrierelevel, die Hierarchieebene egal. Du hast hier eine Studie angesprochen, ich finde sie sehr spannend. Sie bestätigt viele andere Studien, aber sie macht es auch nochmal sehr transparent. Die kommt vom World Economic Forum, Future of Job Study. Jetzt frisch raus im Januar. Und die sagen auch, Zeitfenster 25 bis 2030, 40% der heutigen Kompetenzen, die heute noch werthaltig sind, werden entweder signifikant an Wert verlieren oder werden ersetzt werden durch andere Kompetenzen, die wir brauchen. Das an sich ist schon eine große Zahl. Und da sind viele Kompetenzen dabei, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die sind tatsächlich dann unabhängig von Branche, Skill-Level, Thema. Da geht es um diese Human-Centered Skills, da geht es aber auch um klare technologische Skills. Ja, es betrifft uns alle.
Ein altmodischer Begriff, der mir dann immer sofort einfällt, ist die Arbeitsfähigkeit. Also wie arbeitsfähig hält man sich eigentlich selbst? Und ich erlebe das total differenziert. Es gibt Leute, die kontinuierlich an sich selber arbeiten, auch in dem Sinne, dass sie Wissen aufsaugen und einen Bock auf neue Themen haben. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Menschen, die eigentlich eher in Ruhe gelassen werden wollen. Und die schlechte Botschaft ist, wenn man über die eigene Arbeitsfähigkeit nachdenkt, dann wird einem wahrscheinlich sehr schnell klar, dass dieses lass mir mal meine Ruhe und ich mache doch meinen Job auf Dauer nicht so richtig gut gehen kann. Ne?
Nee, vor allem, was ist dein Job, der auf Dauer in Ruhe gelassen werden soll? Also wir wissen alle, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten, woran wir arbeiten, was manchmal auch Arbeit im Grundsatz ist. All das verändert sich. Wir können uns auf einer individuellen Ebene nicht mehr zurücklehnen und ausruhen. Wir können aber auch nicht warten, dass uns jemand anderes qualifiziert. Und da die Eigenverantwortung, aber auch die Zukunftsgestaltung mit in die eigene Hand zu nehmen, das ist eins der großen Themen, die heute gesellschaftlich, heute im Business, aber auch für jeden Einzelnen dementsprechend eine extrem hohe Relevanz haben soll.
Was mich total interessiert ist, du machst jetzt den Job ja auch schon mehr als nur 2 Wochen. Hast du den Eindruck, dass sich das Bewusstsein verändert, dass den Menschen klarer wird, ist auch mit meiner Aufgabe, weil ich habe manchmal den Eindruck, oder mir fehlt da die Erfahrung, aber meine Hypothese wäre, in angelsächsischen Ländern ist dieser Urge of ich verändere mich viel größer geprägt als in Deutschland. Ja. Da ist eher so die Haltung, ja, da soll das Unternehmen doch was für mich tun. Genau. Ne? Dann müssen die doch investieren.
Immer die anderen.
So, wir kommen ja gleich auf die Unternehmensseite. Ne? Aber dass das nur beidseitig geht, dürfte auch klar sein. Ne?
Also du musst gar nicht in den angelsächsischen Raum gehen. Da langt es manchmal, eine Ländergrenze zu nehmen, Benelux-Staaten oder nach Skandinavien, wo auch immer du schaust. Es ist eine kulturgeprägte Fragestellung, wie offen bin ich dem Thema Neuem, Veränderung, Lernfähigkeit, Lernwillen aber auch gegenüber aufgestellt. Da hinken wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hinterher im Land der Dichter und Denker, ja.
Hast du da eine Ursachenerklärung? Muss nicht abschließend sein, könnte nämlich auch immer für eine Woche sein oder so.
Da brauche ich mir, glaube ich, einen zweiten Podcast. Die Frage ist, was kriegen wir auch vermittelt? Ne? Also von ganz früh Schule über Studium, wer studiert hat oder Ausbildung, was auch immer, Berufsleben, wie wichtig ist es uns, tatsächlich so auf Augenhöhe mit den Themen da draußen im Markt zu sein? Es dominiert leider häufig noch das Bild, naja, ich war ja in der Schule und ich habe studiert und damit muss es ja dann auch irgendwann gut sein. Und gerade wenn wir so in ältere Semesterebenen reinschauen, da meine ich jetzt vielleicht so 40 aufwärts, wir müssen gar nicht nach ganz oben
gehen. Ich fühle mich schon angesprochen, keine Sorge.
Keine Sorge, ich auch. da ist es leider nicht so verbreitet, dass der große Strahlfaktor im Bereich der persönlichen Weiterbildung liegt. Mhm. Das andere ist so ein anderes Extrem. Lernen hat manchmal so ein leichtes emotionales Problem, vielleicht auch in Deutschland oder in der Dachregion. grundsätzlich erstmal keiner will sich doof fühlen. Und wenn dir jetzt jemand sagt, ey, da hast du aber einen Bedarf, da läufst du ein bisschen hinterher, mach mal was, dann ist das so ein komischer externer Trigger, der sorgt dann eher für Reaktanz, aber warum ich? Mach doch selbst. Da haben wir so eine Gemengelage aus verschiedenen. Einerseits, wie ist die Prägung, wie stehen wir dem grundsätzlich gegenüber? Andererseits, wo kommen denn so die Impulse her und wie nehmen wir die auf? Ja.
Das ist also spannend. Das sagt der Geschäftsführer der Haufe Akademie, der es wirklich weiß. Meine Frage zielt ja auch dahin ab, hat sich das denn verändert im Laufe der letzten Jahre? Verbessert vielleicht auch? Oder wie ist da dein Blick drauf?
Ja, also mit all dem, wir machen ja weder Augen noch Ohren hoffentlich grundsätzlich zu, sondern gehen mit sehenden Augen und hörenden Ohren durch die Welt. Und wir stellen, glaube ich, schon fest, mit all den Themen, die wir die letzten Jahre über und ja, seit 10 Jahren, 15 Jahren am Diskutieren sind, wir stellen fest, bei dem, was passiert, in der Geschwindigkeit, in der es passiert, wir können nicht glauben und wir können auch nicht dran festhalten, dass wir irgendwann fertig sind mit irgendwas. Ja. Und dieses Thema Kontinuität, lebenslanges Lernen, Adaptivität, sich auf neue Sachen einzustellen, die tragen einfach in sich, dass ich mich weiterentwickeln muss. Da ist das Bewusstsein schon gewachsen, aber wir sind, glaube ich, noch nicht am Maximum angekommen. Also wir sind nicht auf dem absteigenden Ast, aber wir sind nicht in der Reife, in der Breite unserer Gesellschaft, dass wir sagen würden, das ist ein Selbstläufer. Also da braucht es schon noch das Facilitieren an der richtigen Stelle.
Was ich so interessant immer finde, ist, dass vielerorts auch gedacht wird, ja, dann brauche ich ja eine Weiterbildung. Mhm. So, aber man kann auch selber schon eine ganze Menge machen, ne? Also man kann ja mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte tapern und aus für sich Ableitungen treffen. Ich kann für mich immer nur sagen, ich konnte immer dann am besten lernen, wenn ich selber gemacht habe. Nimm mal so ein Beispiel, 2005 kam diese ganze Social-Media-Diskussion hoch für Recruiting. Heute No-Brainer, machen heute alle. Damals haben das lang nicht alle gemacht, sondern eigentlich in Deutschland kaum einer. Und ich musste mich selber wirklich aktiv damit auseinandersetzen, um daraus ableiten zu können, macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht. Lustigerweise ist durch diese Auseinandersetzung mein Blog und Podcast, später der Podcast, aber damals der Blog Saatkorn entstanden, was heute für mich meine Hauptlernquelle geworden ist. Ne? Aber ich erzähle das eigentlich nur deshalb, weil es den inneren eigenen Antrieb braucht. Und ich würde gerne an der Stelle einmal rübergehen auf die eher organisationale Perspektive. Weil das ist ja dann nochmal eine größere Herausforderung. Das heißt, du hast lauter Individuen, du merkst als Organisation an oberer Stelle oft, Mist, wir müssen schneller irgendwie neue Technologien adaptieren oder zumindest eine Haltung entwickeln. Und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass in der Mitarbeitendenschaft eigentlich so das Bedürfnis entsteht, selber dazu beizutragen. So würde ich das als CEO mal beschreiben. Du hast immer einzelne Leute, die da wirklich vorweggehen. Aber wie kriegst du so einen Flächenbrand hin? Wie kriegst du das hin, dass wirklich eine Gesamtorganisation diesen Pfad geht? Das ist ja nochmal ein anderes Komplexitätslevel, als wenn wir über Individuen sprechen.
Absolut. Also da bist du schnell an den Punkten Organisationsstruktur, Organisationskultur. Wenn wir die Breite der Organisation haben wollen. Und du hast eben Seminar angesprochen und es ist jetzt egal, ob es ein Face-to-Face-Seminar oder ein E-Learning ist, was auch immer. Alles, was im Push in die Organisation kommt, ist halt ein Teil der Wahrheit. Jetzt kann ich das gut finden oder schlecht finden. Es gehört mit dazu, nur es braucht, wie du es auch gesagt hast, halt eben den ergänzenden Teil dazu. Ne? Also was lerne ich von anderen? Bin ich im Austausch? Was tue ich selbst? Für was brenne ich? Was interessiert mich? Und wie qualifiziere ich mich da? Oder wie nähere ich mich die Themen? Das Dumme ist beim Lernen, wir dürfen halt Lernen und Lehre zum Beispiel nicht verwechseln. Also Lehre ist eher Format, Lehre ist eher, wie organisiert sich das Ganze, ich das Ganze als Organisation. Lernen ist ein hoch individueller Prozess. Und wenn wir schon mal beides miteinander verwechseln, also wir glauben, mit Lehre ist automatisch dann auch Lernen erfüllt. Sorry, nein, manchmal ist es leichter oder besser, auch aus dem Weg zu gehen, damit Lernen stattfindet. Wenn ich jetzt auf die Breite von der Organisation schaue, und du hattest Sparks angesprochen gehabt, dann brauchen wir einfach heute Bausteine, die sehr nah an so einem Consumer-Level dran sind, der sich nicht zu verkopft anfühlt. Es muss eine Leichtigkeit haben, es muss eine hohe Relevanz besitzen, es muss einen hohen Personalisierungsgrad haben. Und wenn ich das nicht schaffe, mit dem, was ich versuche, in meine Organisation reinzutragen, werden sich meine Leute zu Recht fragen, hey, mein Leben da draußen ist so viel mehr convenient als das, was wir intern als Weiterbildung beschreiben oder bezeichnen. Warum ist das überhaupt so? Dann lerne ich lieber draußen und ich ignoriere vielleicht das oder ich bin ein bisschen kontra gegen das, was in der Organisation passiert. Das ist ein vielfältiges Thema. Und einer unserer Jobs ist da Lösungen und Produkte reinzuentwickeln, was gleichwohl spannend ist, um solche Themen halt eben auch mit zu adressieren und aufzugreifen.
Ihr seid da ja sehr ganzheitlich aufgestellt, ne? Zumindest wenn ich eurer Webseite so glauben kann, da steht Inhouse-Schulung, Corporate Academies, Procurement-Plattform, Entwicklungsprogramme, Digital Suite und eben auch Consulting. Also das finde ich so interessant, weil in der heutigen Welt vielfach die Denke hochkommt, ja, ich brauche ja eigentlich nur ein skalierendes Modell, Plattformangebot und dann läuft das alles schon. Worauf ich hinaus will, ist, ihr seid ein Zwitter. Ich setze jetzt mal voraus, ihr habt SaaS-Tech-Produkte im Angebot, die sich so finanzieren, aber ihr habt eben auch Consulting, was sehr personenabhängig ist, was eben nicht skaliert, was auch einen Vertrauens- und Nasenfaktor mit sich bringt. Ne?
Absolut.
Und wart ihr von Anfang an so oder hattet ihr erst Consulting und habt dann die Technologie daneben gestellt? Wie war das bei euch?
Also müssten wir jetzt knapp 47 Jahre zurückgehen. Ganz am Anfang war es ein A5-Blatt gefaltet mit einer Vorder- und einer Rückseite und da waren 4 Seminare drauf. So ging die Geschichte damals los. Und dann kamen immer mehr Themen dazu, dann kamen andere Formate mit dazu. Digital jetzt dicker Daumen seit 10 Jahren, so eine der Säulen innerhalb der Akademie. Ein bisschen früher mit dem Thema Consulting angefangen, weil wir auch festgestellt haben, dass dieser Übersetzungsprozess, was ist die Fragestellung, Aufgabenstellung, Problemstellung und wo brauchst du welche Art der Lösung, immer ein essentieller Teil ist in diesen Transformationsthemen. Gerade in größeren Corporates hat man häufiger noch mal das ein oder andere Silo-Befinden, hat man noch so diese Bereichsgrenzen, die vielleicht einer unbegleiteten Lösung dann manchmal im Weg stehen und dann die richtigen Impulse reinzubringen, die richtigen Ansätze mitzubringen. Da ist der Consulting-Teil. Mit den SaaS-Lösungen und SaaS-Produkten, die wir auch selbst entwickeln, gucken wir halt, dass wir funktionale oder produktseitige Antworten dann genau in diese Lösungsszenarien mit reingeben können. So ist das Ganze ein bisschen entstanden.
Ja, spannend. Wie viele Leute seid ihr denn überhaupt in der Haufe Akademie und wie teilt sich das so auf zwischen den verschiedenen Bereichen? Weiß ja jetzt gar nicht, ob ihr Teams habt, die ausschließlich auf der persönlichen Weiterbildungsebene arbeiten, vermutlich schon. Und dann Teams, die auf der organisationalen Ebene agieren. Ja. Ne?
Also es bringt, genau wie in anderen Unternehmen, mit der Unterschiedlichkeit in den Geschäftsmodellen ein paar Herausforderungen mit sich, die jeweils spezifisch sind, die aber auch dann sehr dezidiert zu behandeln oder bearbeiten sind. Wir sind in Summe jetzt 650 Leute groß. Wahrscheinlich so zwei Drittel, ein Drittel im Gros aufgeteilt. Für den Bereich Einzelbucher, das ist tatsächlich unsere Heritage, da kommen wir her, das ist der große Kerngeschäftsbereich. Der Inhouse-Bereich und der Digitalbereich ist so dieses eine Drittel oder der Corporate-Bereich. Da haben wir aber auch den Vorteil, dass wir teilweise gerade mit den SaaS-Produkten, wie du sie angesprochen hast, natürlich andere Skalierungsmöglichkeiten
haben vom Geschäftsmodell. Und also somit auch konjunkturelle Zyklen abfedern könnt und so. Ne?
Genau. Ja. Also so zwei Drittel, ein Drittel Einzelbuchergeschäft, das Individuum versus Corporate oder in Ergänzung zum Corporate, das ist, glaube ich, so die einigermaßen praktikable Aufteilung.
Spannend. Wenn man bei dir jetzt die Frage stellt, was sind denn so die nächsten Milestones? Was sind die Themen, die du gerne, wenn wir in einem Jahr sprechen würden, 2026 im Januar, was sollte bis dahin geschehen sein, damit Christian Friedrich happy ist?
Wir hatten im Vorgespräch auch, wir haben einiges an strategischen Initiativen, wo wir sagen, das sind neue Produkte, neue Lösungen, neue Geschäftsmodelle, die außerhalb des heutigen Scopes liegen, was wir typischerweise schon tun. Da wäre es natürlich cool, wenn wir in dem Jahr sprechen und ich sagen kann, ey, das passt alles, läuft, fluppt, alles gut. Da sind teilweise Sachen dabei, die sind sehr weit von unserem heutigen Kerngeschäft entfernt, sowohl was die Fachlichkeit angeht, die Aufgabenstellung angeht, das Geschäftsmodell angeht. Ich hoffe, dass ich aufstehe und sage, es bleibt immer noch spannend, es ist immer noch spannend, es gibt auch neue Themen und die alten haben auch irgendwo funktioniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Intrapreneurs-Thema zu sagen, naja, wir sind nicht Startups draußen im Markt in der völligsten Eigenständigkeit, sondern du kommst aus der Organisation mit neuen Themen raus, die teilweise auch auf einer Konfliktebene gegen Bestandsgeschäft laufen, was so die Prozesse, Strukturen etc. angeht. Also wenn du mich in einem Jahr fragst und ich sagen kann, hey, weitestgehend hat das alles geklappt, so wie wir es uns vorgenommen haben, dann war es gut.
Wie ist das überhaupt bei euch? Ich finde, Haufe insgesamt, von außen drauf geschaut, manchmal, das verstehe ich, fällt mir schwer zu verstehen, was gehört alles dazu? Wirkt so riesig, ja, Verlag, Akademie und so weiter. Wem gehört eigentlich die Haufe Akademie? Ist das eine Familie, die am Ende dahinter steht? Oder
Haufe in Summe ist immer noch ein Familienunternehmen.
Ja, genau. Mhm.
Familie ist präsent. Insofern alle Vorteile, die es auf der Ebene auch dementsprechend mit sich bringt. Wir sind vom Portfolio her über die letzten Jahrzehnte, wie vorhin schon gesagt, echt sehr diversifiziert. Wir haben HR-Software oder HR-Tech als einen Bereich. Wir haben ein Content-Geschäft. Wir haben tatsächlich noch ein sehr kleiner oder in Relation zu den anderen Dingern, die viel größer werden, einen kleiner bleibenden oder kleiner werdenden Verlagsanteil. Die Akademie ist die letzten Jahre über immer zweistellig gewachsen. Also das ist alles sehr gesund und das hat auch eine sehr hohe Dynamik. Nichtsdestotrotz sind wir Familienunternehmen.
Spannend. Das hatte ich erwartet, ich war mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ich arbeite ja selbst in einem Konzern, der am Ende auch einer Familie gehört und das finde ich persönlich auch sehr gut so. Ja, in Anbetracht der Zeit, letzte Frage eigentlich, die ja so ein bisschen von euch weggeht, hin zu dem Claim von Saatkorn, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
Ja, tatsächlich. Ich bin großer Freund persönlich auch von Weiterentwicklung und Weiterbildung. Und ich habe sehr schätzen gelernt, zum Beispiel an Organisationen wie im MIT Weiterbildung zu machen. Nicht nur thematisch orientiert, die sind super spannend, aber das Form und das Format und gerade die Internationalität, in der man dann lernt und agiert und den Austausch hat, das ist unglaublich bereichernd. Und da sind so viele Impulse dabei. Da kommst du aus einer Weiterbildung raus, eigentlich mit den nächsten 10 Wünschen für weitere Weiterbildung. Das sind so Sachen, wie sind wir im Vergleich vielleicht zu Kollegen aus Asien? Wie sind wir im Vergleich zu Nord-Südamerika aufgestellt? Was sind die Themen, die da im Fokus sind, neben dem eigentlichen Thema? Zuletzt war es Disciplined Entrepreneurship gewesen. Davor war es Plattformökonomie gewesen. Da ziehe ich für mich unglaublich viel raus und stets bereichernd und gerne mehr davon.
Super. Jetzt hast du mich inspiriert. Das werde ich mir direkt auch mal anschauen. Ja, Christian, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast. Und ich wünsche dir und der Haufe Akademie ein Jahr mit ganz viel Spaß und Erfolg. Wird sicherlich ein spannendes Jahr auf vielfältiger Ebene für uns alle werden.
Das glaube ich. Selbiges auch an dich. Viel Erfolg, viel Spaß. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und habe mich gefreut, da zu sein.
Bis dann. Ciao.
Danke. Ciao.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.